Aber wir stellen Leute auf eine Bühne und wir vergöttern sie. Wir wollen wie sie sein, wie sie reden, wie sie uns kleiden, dieselben Posen machen. Ich meine, das ist doch ein furchtbarer Kommentar über das, was hier vor sich geht in unserer Gesellschaft. Das ist alles nur Propaganda. Es ist eine Riesenmaschinerie und wir sind nur kleine Zahnrädchen, die dafür noch bezahlen. Hilf mir, Herr, dass diese Botschaft deutlich rüberkommt. Vater, wir legen alles in deine Hand. Sprich zu mir und durch mich. Wir beten im Namen Jesu und wir betteln und flehen um den Heiligen Geist, den wir so sehr brauchen. Amen. Gut, lasst uns beginnen mit Anton LaVey. Er wurde gefragt: Die Herausgabe der satanischen Bibel ist fast 30 Jahre her. Ist deiner Meinung nach Ihre Botschaft heute noch immer so aktuell wie damals? Seine Antwort lautete, ich zitiere, die Botschaft der satanischen Bibel ist heute aktueller denn je, weil die Menschen offener für ihre Aussagen sind. Wie das? Weil die Evangelisten des Teufels ihre Arbeit getan haben. Naja, vielleicht sagst du jetzt, aber ich höre keine rituelle Voodoo-Musik, Christian. Ich höre auch kein Hard Rock. Ich höre kein Heavy Metal. Ich höre Pop, Country und solche Sachen. Nun, das Problem ist, dass Pop und die verschiedenen Rock-Stile in der Regel denselben treibenden synkopischen Beat sowie das satanische Motto »Tu, was du willst« beinhalten. Also hören wir uns einige an. Taylor Swift, Resco Flatts, Miley Cyrus, Britney Spears und Justin Timberlake. Jeder einzelne von diesen Songs ist Nahrung für den fleischlichen Hund. Hören wir zu. We hope. Immer dieselbe treibende Polyrhythmik aus der Voodoo-Musik. Treibender, sinnlicher Beat. Alles ganz populäre Lieder. Hier ein Musterbeispiel für Polyrhythmik. Sogar das Keyboard spielt so. Sie ist polyrhythmisch auf einer Ebene mit Michael Jackson. Es kommt von allen Seiten. Also wir sagen... Sorry. Hört ihr das? Dieselben Elemente? Alles dabei. Dieses die ganzen polyrhythmischen Elemente, der treibende Bass, die Synkopen im Beat, alles ist da. Das kann von den Gitarren kommen oder vom Keyboard oder vom Schlagzeug. Das können kleine Blechbüchsen sein. Alles, was gespielt werden kann, jeder trägt seine Ebene bei. Und es schaltet die Filterung des Frontallappens aus. Die 50er. Machen wir eine schnelle Rückschau. Rhythm and Blues, Voodoo-Rhythmen und Tu, was du willst sind das Geheimrezept, um Eltern und Jugendliche einander zu entfremden. Weiter in die 60er. Grenzen werden überschritten, ein offener Widerstand gegen christliche Werte findet statt. Sex und Drogen werden stark gefördert. Und dann kommen die 70er. Östliche Mystik, okkulte Ideale werden stark gefördert. Gegen die Regierung, gegen Krieg, gegen Christus. Es ist der Höhepunkt der Hippie-Gegenkultur freier Liebe. Die 80er beginnen. Keine absolute Wahrheit gibt es mehr. Christliche Grenzen werden radikal verworfen. Tanzen ist beliebt und Liedtexte werden offener sexuell. In den 1990er Jahren herrscht Krieg gegen jede Moral. Abstoßendes, Sittenloses wird ungeschminkt vorgeführt. Ein ständiger Kampf von Christen gegen satanische Einflüsse. Die 2000er Jahre kommen. Es herrscht ein wachsendes Interesse an Okkultem, Satanischem. Ehemals Rebellisches, Unmoralisches wird akzeptiert. Sexuelle und homosexuelle Bilder an jeder Ecke. Nun, die Eltern unter uns müssen jetzt eines verstehen. Wenn wir uns jetzt in das Jahr 2000 und darüber hinaus bis in die Gegenwart begeben, dann werden wir mit einigen Texten und Inhalten konfrontiert, die mehr sexueller Natur sind, denn das wird in der Welt offen gefördert. Wir werden uns jetzt nicht wahnsinnig in dieses Zeug vertiefen, aber vielleicht denkt ihr doch darüber nach, dass das eine oder andere ein bisschen heftig werden könnte für die jungen, zarten Ohren, die dann vielleicht doch besser nicht dabei sein sollten. Persönlich würde ich sagen, wer über 10 Jahren ist, für den ist das kein Problem, denn die sind sowieso schon damit konfrontiert worden. Das ist leider die traurige Realität. Gut, jetzt in die 70er Jahre. Was ich erstaunlich finde, ist, was in der Zeit noch gesellschaftlich inakzeptabel war. Zum Beispiel, Jim Morrison durfte in der Ed Sullivan Show nicht das Wort Hire sagen. Es ging um den Song Light My Fire, Girl, We Couldn't Get Any Higher. Die Fernsehverantwortlichen haben sich darüber aufgeregt und hatten die Sorge, dass die Zuschauer angeregt werden könnten, selber high zu werden, also Drogen zu nehmen. Obwohl das eigentlich der Inhalt des Songs war, es ging um Drogen. Aber sie baten ihn, das Wort zu verändern in besser. Also, es könnte uns nicht besser gehen. Und Morrison sagte, oh ja, okay, oder so etwas. Aber dann sang er im Lied, doch, wir könnten nicht higher sein. Und da sind sie durchgedreht. Er wurde nie mehr eingeladen, denn eigentlich hatte er noch 6 weitere Fernsehtermine, aber die haben nie stattgefunden, weil man ihm gesagt hat, Kumpel, du bist raus aus dem Geschäft. Also eines zeigt das. In den 70er Jahren gab es im Fernsehen noch so etwas wie moralische Maßstäbe, denn sie wollten nicht mal das Wort higher in einem Lied hören. Jetzt vergleicht das mal mit dem Jahr 2000, nur etwa 25 Jahre später. Da werden Drogen verherrlicht und beworben. Marilyn Manson ist Vorreiter, um Massen zu indoktrinieren, nämlich Drogen zu nehmen, Gott zu hassen und Sex zu haben mit Jungs oder mit Mädchen, ist ganz egal. Jetzt schaut euch diesen Kontrast an. Hier links Jim Morrison in den 70er Jahren. Da durfte er nicht mal das Wort Hi singen, weil man Angst hatte, da könnte vielleicht jemand dann Drogen nehmen. Und daneben Marilyn Manson in seinen Konzerten, und es sind ja nicht nur Konzerte, sondern MTV und Fernsehen überall. Und er erwähnt nicht nur mal Drogen irgendwann, er schreibt ein komplettes Lied nur über Drogen. Er schreit ins Publikum, gib mir ein D, gib mir ein R. Und zum Schluss, das ergibt Droge. Und dann kommt diese 10 Meter breite, vielleicht 2 Meter hohe Neonwand runter, wo das Wort Drogen aufblinkt und in die Köpfe gehämmert wird, während seiner Konzerte. In 25 kurzen Jahren. Die Zustände werden nicht besser. Elvis Presley wurde zensiert von der Hüfte abwärts wegen seiner, Zitat, brüsken Bewegungen, weil er sowas hier gemacht hat. Hohoho, so in der Art. Hohoho, also haben sie nur seinen Oberkörper aufgenommen, weil diese Hüfte anfängt zu schwingen. Heutzutage tanzt man halbnackt auf der Bühne rum, vor laufenden Fernsehkameras, wälzt sich auf dem Boden herum, macht was immer unanständig ist und die ganze Welt schaut zu. Es ist fast nicht zu glauben, was heute im Fernsehen akzeptabel ist. Die meisten Musikvideos müsste man als Pornografie zensieren. Und sie werden übrigens heute mehr und mehr produziert von Pornoregisseuren. Habt ihr das gewusst? Ja! Es ist widerlich, aber Realität. Das 21. Jahrhundert wird sehr gut beschrieben von einer Bibelstelle in 1. Korinther 15, 33. Lasst euch nicht verführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Amen. Die Bibel hat wirklich was zu sagen für heute. In den letzten 10 Jahren, und das finde ich echt irrsinnig, gab es einen spürbaren Anstieg von Musikern mit einem zweiten Ich. In den 1990er Jahren waren es Prince und Madonna, die ein, Zitat, zweites Ich entwickelten. Man spricht auch vom Alter Ego, vom anderen Ich. Und Prince und Madonna bekennen sich dazu. Das zweite Ich von Prince heißt Camille. In einem Interview mit Oprah Winfrey konnte er nicht genau sagen, ob sein zweites Ich Männlein oder Weiblein ist. Er konnte nicht sagen, welches Geschlecht er dabei hat. Huhu! Also, tut mir leid, das geht über meinen Horizont. Und Madonna hat eine lasterhafte Persona namens Dita. Sie trat als diese Person auf in ihrem Domina-Buch Sex, so war der Titel, mit ungebührlichen, plakativ pornografischen Bildern darin. Genauso wie in ihren diversen Musikvideos. Interessanterweise hat Madonna sich noch ein anderes zweites Ich angeeignet in den 20ern, nämlich Esther. Sie bezeichnet Esther als ihre Kabbala-Persönlichkeit. Als Grund, dass Künstler sich ein zweites Ich zulegen, wird angegeben, dass sie sich so von offensiv sexuellem und inakzeptablen Verhalten distanzieren können. Das andere Ich ist schuld, wenn sie sich so furchtbar benehmen. Das waren sie eigentlich gar nicht. Ja, wie bequem ist das? Was für eine Botschaft ist das an unsere jungen Leute? Ich kann mich so oder so verhalten. Mit anderen Worten, ich kann ein Engel sein und gleichzeitig ein Teufel. Ist das wahr? Nein, ist es nicht. Ich kann mich nicht wie der Teufel aufführen und sagen, oh, das war ich gar nicht, das war mein zweites Ich. Freunde, das ist doch wieder, tu, was du willst, nochmal in einem ganz neuen Aufguss. Das bin nicht ich, der da tut, was er will, das ist mein zweites Ich. Na, das passt ja gut. Das ist albern. Bei den MTV Awards bekannte Madonna durch Homosexualität auf der Bühne ihre jungen, empfänglichen Fans, Zitat, zu desensibilisieren. Sie wissen, was sie tun, da ist eine Agenda dahinter, aber wir meinen, oh, das ist nur Spaß. Sie singen einfach nur über Spaß. Sie weiß, dass homosexuelle Szenen, wenn ihr Publikum solche Dinge immer wieder sieht und immer wieder, langsam ihre Überzeugung ausradieren wird. Also, die MTV Awards im Jahr 2003 waren widerlich. Madonna kommt herab, angezogen als Bräutigam. Sie trägt eine Art schwarzen Smoking mit Zylinder. Auf der einen Bühne haben wir Britney Spears, auf der anderen Christina Aguilera. Beide in einem Brautkleid. Und das geschieht vor der ganzen Welt, Millionen, zig Millionen von Zuschauern. Sie finden alle zusammen und schließlich haben sie sich einer Menge Kleidungsstücke entledigt, wobei von Anfang an nicht viel da war. Und am Ende des ganzen Songs umarmen sie sich in einem leidenschaftlichen Kuss, Mund zu Mund, Frau zu Frau und die ganze Welt schaut zu. Aber es ist doch nur Musik. Nein. Also, sie dreht sich zu dem einen Mädchen und küsst es, und dann kommt das andere dran. Seht ihr, früher hatte man Angst vor den vergleichsweise harmlosen Mätzchen von Elvis dem Hüftschwinger. Und jetzt, wirklich nur ein paar Jahre später, sieht man sowas auf dem Bildschirm von Millionen Zuschauern und die kleinen Kinder sehen es auch. Wollt ihr wissen, warum die Homosexualität explodiert? Weil wir damit überschwemmt werden. Wir hören, ich küsste ein Mädchen und es war toll. Diese ganzen Hits von den Künstlern und die kleinen Mädchen hören sich das an. Hier ein Zitat von Madonna im Advocate von 1991. Also, das ist nicht erst ein Zitat von gestern. Mit anderen Worten, das sagt sie schon lange. Sie, die Zuschauer, verarbeiten das auf vielen verschiedenen Ebenen. Und sie spricht hier über wechselnde Partner und Homosexualität. Manche sehen es und finden es widerlich. Aber vielleicht werden sie unbewusst davon erregt. Wenn die Leute es immer und immer wieder sehen, finden sie es irgendwann nicht mehr schlimm. Es stimmt. Hier der Text eines anderen Songs. Hollywood, Hollywood, warum sollte schaden, was so gut aussieht? Die Sender spielen immer denselben Song. Es langweilt uns, über richtig und falsch nachzudenken. Das war der Song, den die drei am Ende dieses Musikwettbewerbs von MTV zusammen gesungen haben. Und alle sind ausgerastet und haben ihre Idole angebetet. Die Roboterstimme am Ende: Wechsle den Sender, wechsle den Kanal. Ja, da stimme ich zu. Britney Spears. Britney Spears wandelte sich ziemlich schnell von einem populären Teenie-Star zu einem noch populäreren Madonna-Imitat. Am Wendepunkt ihrer Karriere forderte der amerikanische Familienverband ein Verbot ihrer Musik, da es ein beunruhigender Mix aus kindlicher Unschuld und der Sexualität Erwachsener sei. Und so begann ihr Wandel. Ihr seht, dass wir hier ab und zu so kleine schwarze Flächen haben. Wir verdecken damit ein paar Dinge, von denen ich nicht möchte, ihr lieben Männer, dass ihr sie betrachten müsst, damit ihr nicht noch hier Anstoß nehmt. Die Sexualität Erwachsener heißt es hier. Und auf dem Foto sieht sie schon ganz anders aus. Sie wurde jetzt herangezogen zu diesem wilden sexuellen Girl. Wie läuft das ab? Man holt sich diese jungen Mädchen beim Disney-Sender. Und so hat auch Britney Spears begonnen. Sie werden dann da trainiert, sie singen über Jungs, über Mädchen, über Herzschmerz. Also solche Sachen, nichts wirklich Tolles, aber auch nicht so schlimm. Und dann kriegen sie diese riesige Fangemeinde von jungen Mädchen, die auch gerne wie sie sein und wie sie sich verhalten wollen. Aber irgendwann sind sie zu alt für den Disney-Kanal und dann kommt der Übergang in die eigene Karriere als Sänger, als Künstler. Und die ganze große Schar ihrer Anhänger, die jungen Mädchen, die sie verehren, die werden mitgenommen. Und jetzt fängt eine Übergangsphase an, wo sie auf einmal mutieren zu diesen verrückten sexuellen Geschöpfen. Und all die kleinen Mädchen wollen genau das Gleiche, denn sie vergöttern sie. Und warum sollten die Eltern jetzt verbieten, Britney Spears zu hören, wo sie ihren großen Durchbruch feiert? Als Britney nachlegte, wurden Musik und Bilder immer provokativer. Und hier ist ein weiteres provokatives Bild, das wir ausblenden mussten. Und dann passiert es, dass diese jungen Mädchen vorne auf der Bühne stehen und sie drücken ihre Hosen nach unten und die Männer drehen fast durch. Und dann fangen auch die anderen kleinen Mädchen alle an, ihre Hosen nach unten zu ziehen und sie möchten gerne Bauchnabel zeigen und Haut und Beine und sonst was. Warum? Ja, weil das ihre Idole auch tun. Auch Britney Spears führte ein zweites Ich ein, Mona Lisa, um sich von ihrem schändlichen Verhalten möglichst zu distanzieren. Britney Spears, eine amerikanische Tragödie. So ein Artikel von Rolling Stone. Zitat: Sie war eine Popprinzessin. Jetzt ist sie immer wieder in Kliniken, auf Entzug und vor Gericht, wie Britney abrutschte. Leider entglitt ihr die Kontrolle über ihr Leben. Sie schor sich die Haare, hatte Reha-Maßnahmen, schlug ihre Fans, verlor ihre Kinder. Und erst kürzlich begann sie sozusagen, die Scherben zu kitten. Aber ihr Image und ihre Musik sind noch provokanter geworden seitdem. Sie schottet sich ab, auch gegen Freunde und die eigene Familie. Sie konzentriert sich auf ihre Karriere und die sexuelle Komponente wird immer unverhohlener. Das ist genau die Entwicklung vom Jahr 2000 bis in die Gegenwart. Alles wird immer lasterhafter und sinnlicher und sexueller. Seht ihr das auch? Hört ihr das auch? Ist das so? Ja, es ist überall dort draußen. Christina Aguilera. Nun, sie ist ein weiteres Beispiel für ein Mädchen, das bei Disney begonnen hat mit diesem bekannten Teenie-Pop. Schließlich hatte auch sie ihren Übergang in die Solokarriere, ihr Debütalbum und hat Millionen von Zuschauern und von Zuhörern mitgenommen in ihren neuen Lebensstil. Darauf angesprochen, dass sie sexuell so provozierend ist, sagte sie, oh, das bin ich gar nicht, das ist Ex-Tina. Sie ist nicht Christina, sie ist Ex-Tina. Und das ist ihr zweites Ich für das ganze schmutzige Verhalten, das sie an den Tag legt. Also, tu, was du willst. Fütter den fleischlichen Hund, vergiss den geistlichen Menschen. Tu alles nur für das Fleisch, das Fleisch, das Fleisch, das Fleisch. Sie wandelte sich von diesem Bild hier in dieses. Und die Hörner und den Teufelsschwanz, den habe nicht ich gezeichnet. Das ist original auf dem Plattencover. Hier zwei Musikclips von ihr. Und das läuft so ab. Sie produzieren einen Song. Wunderschön. Und die ganzen Jungs und Mädchen sagen, klasse, das will ich hören. Wunderschöne Stimme. Und auch der Text ist ganz in Ordnung. Der synkopische Rhythmus ist nicht das Beste für einen Christen. Ich werde mir das nicht anhören. Denn auch eine langsame Synkopierung hat ihre Probleme für unseren Körper, physiologisch und neurologisch. Und dann, dasselbe Mädchen macht einen Song wie diesen. I'm not a character, I'm in rare form. And if you really know me, you know it's not the norm. Cause I'm doing things that I normally don't do.
Right? So,
es gibt also diese wunderschönen Debüt-Songs wie I Turn to You. Und dann laufen die Mädchen alle in die Geschäfte und wollen die CD haben, weil sie sagen, oh, ist so wunderschön. Und dann haben sie natürlich auch alles andere drauf auf der CD. Und einiges davon ist 100% völlig daneben. Und stachelt die fleischlichen Triebe und Begierden in diesen Mädchen auf. Grammy-Gewinnerin Christina Aguilera singt wie ein Engel und hat das Image eines Teufels. TV Guide, September 2000. I'm a genie in the bottle. Ich bin ein Flaschengeist. Das ist einer ihrer Songs. Rolling Stone Magazine schreibt darüber Folgendes. Der Song schäumt vor sexuellen Anspielungen, sodass Little Red Corvette von Prince wie ein Liedchen über Ölwechsel klingt. Nun, wer diesen Song kennt, Little Red Corvette, der weiß, der ist voll von Bildern und Symbolen, wo eigentlich immer nur das eine beschrieben wird, nämlich unangemessene sexuelle Beziehungen. Und sie sagen, das ist noch gar nichts im Vergleich zu dem, worüber dieses Mädchen singt. Da kann man nur rot anlaufen. Mein Körper sagt, gehen wir, doch mein Herz sagt nein. Also dies und dann wird ein bisschen erzählt, was passiert, aber letztlich geht es darum, jeder bekommt das, was er will. Anders gesagt, tu, was du willst, richte mich nicht und lass mich mein Ding machen. Fort Lauderdale, der Sun Sentinel, schreibt, wie es aussieht, sollte X-Tina ihren Namen in XXX-Tina ändern. Ich finde das ziemlich witzig. Ich meine, dieser Kommentar zeigt doch, was hier in unserer Gesellschaft eigentlich Furchtbares abgeht. Das ist nicht mehr der Elvis, der mal so macht eben. Das ist doch lächerlich, was heute erlaubt wird und was auf unseren Alben ist. Und so viele dieser Alben haben eine ganz explizite Ausdrucksweise, dass sogar Warnaufkleber auf dem Cover sind. Und die Geschäfte verkaufen das gar nicht an Minderjährige. Das müssen jetzt Mama und Papa für sie besorgen. Aber wisst ihr was? Die Kinder kaufen ihre Musik heute nicht mehr im Geschäft. Man lädt es einfach runter. Bist du mindestens 18? Aha. Oh. Oh. Und dann stehen sie auf und machen das, was sie gehört haben. Ein vielsagender Kommentar. Hinter all ihrem Gerede über tun, was ich will, verraten Aguileras Worte und Musik tiefe Traurigkeit. Für das schnelle Geld war sie bereit, die traditionelle Moral über Bord zu werfen. Und genauso wie bei Britney musste sie dafür einen Preis zahlen. Sie sagte, ich möchte nicht mehr hübsch genannt werden und bemerkte, ich mag hübsch nicht. Ganz offenbar ist "Tu, was du willst" nicht das Rezept zum Glücklichsein. Sie rutschte auch in die Selbstverstümmelung hinein. Sie meinte, Schmerz sei für sie tröstlich. Sie begann, sich Schnittwunden zuzufügen. Also Freunde, sie ist an der Weltspitze in ihrer Musikkarriere. Meint ihr nicht auch, da sollte ein bisschen Glück und Freude zu finden sein? Aber das ist die Lüge des Teufels. Du musst dorthin gehen, du musst das machen, du musst jenes anhören. Und was machen wir? Wir möchten gerne in diese Menschen hineinschlüpfen und ihr Leben nachahmen und ihre Musik. Sie reden die ganze Zeit von Freiheit, aber sie schneiden sich selbst, nehmen Drogen, trinken Alkohol, weil ihr Leben leer ist. Und wir denken, uns kann das nicht passieren. Auf uns hat das keinen Einfluss. Aber natürlich, wenn wir uns leere Musik anhören, werden wir leere Menschen. Sucht ihr etwas mit Gehalt? Dann lest das Wort Gottes. Dort werdet ihr aufgebaut und veredelt und erhoben hin zu eurem Schöpfer. Oh, die ist mir einfach zu brav. Bitte was? Die Musik ist langweilig. Na, dann wird es Zeit für ein Fasten. Lasst das Fett des Teufels weg, das uns sowieso umbringen wird, und hol dir die Milch des Wortes in der christlichen Musik, die akzeptabel ist. Mann, ich wünschte mir, dieser Ort hier wäre brechend voll von jungen Leuten. Wisst ihr, wo ich diese Vorträge am liebsten halte? An den Schulen. Ich liebe es. Ich gehe dort zur Gebetswoche hin und ich stelle die ganze Schule auf den Kopf. Im Ernst. Ich habe Briefe. Ich werde morgen versuchen, einige mitzubringen. Ich habe Briefe von jungen Leuten oder vom Schuldirektor, der mir sagt, die gesamte Schule ist anders. Es ist, als würde eine Flutwelle von geistlichem Leben über unsere Schule strömen. Die Kinder kommen zu uns und sagen, es tut mir leid, ich habe hier was geschmuggelt, was verboten ist, ich möchte es ihnen geben. Und ich habe den Lehrer gesagt, wenn irgendeine junge Person, ich habe da sowas, die weiße Flagge, wie hieß das noch? Weiße Flagge Programm oder irgendwie sowas, weiße Flagge Programm. Und ich habe den Schülern direkt gesagt, wenn ihr zum Lehrer geht, zum Direktor, nehmt die weiße Flagge mit und schwenkt sie, damit sie sich erinnern, ach ja, das wird jetzt nicht geahndet und wir werden dich auch nicht irgendwie der Schule verweisen oder so. Also haben sie die weiße Fahne geschwenkt und gesagt, ich muss da mal mit ihnen was bereden. Und die Folge ist, dass man auf einmal wieder miteinander redet. Lehrer mit den Schülern und Schüler mit den Lehrern. Die ziehen an einem Strang und Jesus Christus wird ausgegossen auf dieses Schulgelände und da geschehen Wunder, wirklich. Das ist der Wahnsinn. Und das geschieht nicht, weil ich so ein toller Prediger wäre, sondern weil es einen großen Gott gibt und weil er jeden von uns liebt. Und das Leben mit Jesus ist so viel mehr. Ohne Zweifel, das einflussreichste zweites Ich-Team von heute ist Beyoncé und Sasha Fierce. Und wenn ich unter jungen Leuten bin, dann geht da immer ein Oh durch die Menge, denn sie hören das unheimlich gerne. Diese zwei Bilder hier stammen von derselben CD. Vorne auf dem Cover Beyoncé, eine wunderhübsche Frau, ein schönes Bild. Und auf der Rückseite Sasha Fierce, ihr zweites Ich. Nun hat jemand ganz zufällig bemerkt, was sie trägt. Einen Bock! Wie in aller Welt trägt sie einen Bock? Sie ist, glaube ich, aufgewachsen. Sie hat anfangs in der Kirche gesungen. Und so viele junge Leute sagen, ich höre Beyoncé, sie ist doch eine Christin. Wie sollte ein Christ ein T-Shirt mit einem Bock tragen? Für wen steht der Bock nochmal? Satan! Was heißt das denn? Oh, ich kann vorne ein Engel sein, aber hinten bin ich ein Teufel. Sie hat eine große Anhängerschaft unter Weltmenschen und unter Christen. Sie hat ja mit Gospelmusik begonnen und deswegen gibt es viele Christen, die ihre Musik hören. Beyoncé sagte im Parade Magazine 2006, wenn ich ein Video von mir auf der Bühne oder im TV sehe, denke ich, wer ist dieses Mädchen? Das bin ich nicht. Ich würde mich sowas nicht trauen. Sie fährt fort, ich habe meine Bühnenpersona geschaffen, um mich zu schützen, damit, wenn ich heimgehe, ich nicht darüber nachdenken muss, was ich tue. Ich bin nicht Sascha. Ich würde Sascha nicht mögen, würde ich ihr außerhalb der Bühne begegnen. Also sie sagt hier im Grunde, ich tue das, was ich will, aber das bin gar nicht ich, das ist Sascha. Es ist dieselbe Philosophie, nur ein bisschen frisiert.
right?
Richtig? Das stammt direkt von Aleister Crowley. Ich bin das nicht, das ist Sascha. Erzähl uns doch von Sascha in den Interviews. Erzähl uns von Sascha. Gut, ich hol sie mal eben. Okay, Sascha. Nur Spaß. Okay, das ist einer der Top-Songs und rein textlich betrachtet ist er gar nicht so schlecht. Es geht darum, dass Männer manchmal schäbig mit Frauen umgehen und es heißt, wenn ich ein Junge wäre, wäre ich ein besserer Mann. Also rein von der Message ist das nicht so schlecht. Was die Musik angeht, natürlich, da bleiben etliche Wünsche offen für uns als Christen. Die Musik hat genauso den hemmenden Faktor für die präfrontale Kortex, nämlich die Polyrhythmik. Nun, das finde ich sehr interessant. Es gibt von diesem Song einen Remix. Und dieser Remix ist, naja, wenn ihr diesen Song so hört, glaubt ihr, man spielt ihn in der Disco, im Club, so wie er ist? Eigentlich nicht. Vielleicht spielt man das irgendwo in einer Schuldisco oder wenn man langsam tanzen will, aber in einem Club würde der nicht laufen. Was ist dafür nötig? Man muss jetzt den Rhythmus noch mehr betonen und die polyrhythmischen Elemente mehr in den Vordergrund, damit er wirklich in der Disco läuft. Selbes Lied, hört euch an, was sie verändert haben und die präfrontale Kortex sagt und tschüss. Was höre ich da? Das ist Voodoo. Hört's euch an. Sogar das Keyboard. Hört euch das an. Oh. Ist das jetzt Disco-Musik? Ja, natürlich. Jeder macht jetzt. Glaubt ihr, die machen das absichtlich? Ja, natürlich. Ganz bewusst. Präfrontale Kortex. Back. Versteht ihr? Gut. Bitte was? Du bist geschockt, aber du verstehst? Ihr solltet geschockt sein. Das ist der Punkt. Amen. Was ich bei einem Auftritt mache, würde ich normalweise nie tun, sagt sie. Ich offenbare Dinge über mich, wie ich es in einem Interview nicht tun würde. Ich habe auf der Bühne außerkörperliche Erfahrungen. Wenn ich mich ins Bein schneide oder hinfalle, spüre ich es nicht mal. Ich bin so draufgängerisch, dass ich mein Gesicht oder meinen Körper nicht wahrnehme. Freunde, was glaubt ihr, geht hier vor? Das ist Besessenheit. Ohne Zweifel, Besessenheit. 2010, nur 4 Jahre später, verrät Beyoncé, Sascha Fierce ist vorbei. Ich habe sie getötet. Und ich sagte, oh, lob den Herrn! Amen! Und dann merkte ich hier, vorne auf ihrem Plattencover, an ihrem Handgelenk hängt ein Kreuz herunter. Und ich dachte mir, hat sie sich bekehrt? Wäre das nicht fantastisch, wenn sie ihre wunderschöne Stimme für den Herrn einsetzen würde? Oh, sie hat eine super Stimme. Eine Gabe von Gott. Sie hat in der Kirche begonnen, aber sie nahm diese Gabe und gab sie dem Teufel. Sie sagt, Schluss mit Sascha Fierce, ich habe sie getötet. Sie sagte weiter, sie habe sich damit angefreundet, selbst all das zu sein, ohne ein Alias zu brauchen. Sie sagt, Zitat, ich brauche Sascha Fierce nicht mehr, weil ich mich weiterentwickelt habe und nun beide verschmelzen kann. Was für eine Botschaft ist das für unsere jungen Leute, wenn diese Stars auf jede nur denkbare Weise sich unanständig, erotisch, profan, arrogant aufführen können und all das auf ein zweites Ich schieben? Was für eine Botschaft ist das? Was für eine Botschaft? Es muss bei Ihnen den Eindruck erwecken und bei jedem anderen, dass wir eine gesunde Seite in uns haben können und eine höllische und das sei kein Problem. Doch die Behauptung, wir könnten gleichzeitig Teufel und Engel sein, ist eine Lüge. Und noch verwirrender wird die ganze Sache, wenn einige der Musiker sagen, sie seien Christen. Wessen Evangelium predigen sie? Die Heilige Schrift sagt uns, wenn sie nicht nach meinem Wort sprechen, was ist dafür der Grund? Sie haben kein Licht. Sie sind falsche Propheten, die in die Welt gegangen sind, meine Freunde. Doch täuschen wir uns an dieser Stelle nicht. Es ist nicht nur die explizite Erotik, mit der die Welt uns prägen möchte. Das ist nur eine der Facetten, wo wir mit Unmoral konfrontiert werden. Es geht nicht nur um Sex. Es sind so viele Ebenen, die in die Musik hineingebracht werden, das erschlägt einen fast. In diesem wunderschön geschriebenen Buch von Jerry Bridges, The Pursuit of Holiness, schreibt der Autor Folgendes. Die Musik, die wir hören, hat zu oft eine weltliche Botschaft. Und durch das Medium Musik drückt die Welt uns ihr Gepräge auf. Und ein Christ kann nicht verhindern, allmählich beeinflusst zu werden, wenn er ständig weltliche Musik hört. Hat er recht? Absolut. Eminem. Wohl einer der miserabelsten Texter der heutigen Szene wurde vom Billboard Magazine als bester Künstler des Jahrzehnts gewürdigt. Das ist er also, ein Rapper, ein Hip-Hop-Musiker, der buchstäblich in Millionen von Herzen sich hineinsingt und hineintextet. Jetzt ratet mal. Er ist vor allem bekannt für seine Werke, die er unter seinem Alter Ego geschaffen hat, Slim Shady. Slim Shady ist einfach die bösen Gedanken, die mir in den Sinn kommen, sagte er. Ich hatte dieses ganze Slim Shady-Denken, dass ich zwei verschiedene Personen war, zwei verschiedene Seiten in mir hatte. Er sagt, er sei trotzdem noch Eminem. Slim Shady sei nur eine andere Seite von ihm, die dunkle, böse, kreativ abartige Seite. Da haben wir es wieder. Tu, was du willst. Fütter den fleischlichen Hund, vergiss den geistlichen, lass ihn verhungern. Es ist kein Problem, wenn du dich zu beiden Seiten in dir bekennst. 2009 wurde er zum meistverkauften Rapper aller Zeiten. Er gilt als eine der einflussreichsten Personen des 21. Jahrhunderts. Nicht die Nobelpreisträger, ein Rapper. Das kann doch nicht wahr sein. Ein Rapper ist die einflussreichste Persönlichkeit im 21. Jahrhundert? In der Liste der Bestseller vom Jahr 2000 bis 2009 kam eines seiner Alben auf Platz 3, eines auf 7, eines auf 14, weltweit. Nicht nur hier, sondern in der Welt. Im Jahr 2010 wurde seine Musik 194 Millionen Mal heruntergeladen, mehr als irgendein anderer Künstler. Also, was für ein Vorbild stellt er dar? In einem Interview bekannte er, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich wüsste nicht, dass die Kids mich zum Vorbild nehmen. Naja, was für ein Vorbild ist er also? Nun, in seinem Song Kill You spricht er über Mord und Vergewaltigung an mehreren Frauen, darunter seine Mutter. In einem anderen Lied rappt er anschaulich darüber, seine Freundin umzubringen und ihren Leichnam mit Hilfe ihres gemeinsamen kleinen Kindes von einem Kai zu stoßen. Seine Texte sind dermaßen widerlich und abscheulich, aber er ist der bestverkaufte Rap-Musiker aller Zeiten. Das Album mit diesen Songs gewann einen Grammy für das beste Rap-Album. Alles in allem hat er bislang 204 Auszeichnungen gewonnen. Das Wall Street Journal berichtete, die Marschrichtung der heutigen Popkultur wird vom Rap vorgegeben. Wer heute in die Köpfe der jungen Leute will und sie führen und sie verändern, der muss in die Rap-Szene einsteigen. Jetzt denken die Christen, wir müssen auch Rap-Musik machen, und zwar die gute. Das klappt nicht. Und ich werde morgen erklären, warum. Jetzt werdet ihr euch sagen, wie kann das eigentlich sein? Warum ist Rap-Musik so populär? Denn eigentlich gibt es nicht so viele Leute, die das mögen. Manche ja, manche nein. Mir gefiel Rap-Musik früher sehr. Ich war im Pop, im Breakdance, Hip-Hop, die ganze Geschichte. Und deswegen war ich ein großer Fan von Rap-Musik. Aber das geht nicht jedem so. Also die Frage ist, wie kommt es, dass diese Musiker so groß und so erfolgreich werden? Rap wird nicht überall gespielt, so wie es beim Pop oder beim Softrock der Fall ist. Und so kommt es jetzt zu Kreuzungen. Man bringt zwei Musikstile zusammen. Und dann haben wir einen Popsong von Eminem und Gast ist die Popsängerin Rihanna. Ihr gemeinsames Lied hat den Titel Ich liebe es, wie du mich anlügst. So, hier ist Eminem und jetzt kommt Rihanna. Was? Das ist okay, lass mich brennen, ich mag diesen Schmerz. Das wollen wir gar nicht weiter vertiefen. 2010 wurde Eminem gefragt, existiert Slim Shady noch, dein anderes Ich, das vergewaltigt und mordet, oder hast du ihn gelassen? Shady existiert noch. Aber ich denke nicht, dass die Themen auf diesem Album dazu auffordern, also die Kettensägen und Äxte rauszuholen und alle umzubringen. Also er hat eine neue Platte rausgebracht und er sagt, naja, auf diesem Album geht es nicht unbedingt darum, dass man jetzt Kettensägen und Äxte rausholt und alle umbringt. Was heißt, das ist bei ihm eigentlich normal. Aber was ich noch kränker finde, ist, dass die ganzen Musiksender, MTV, Viva und wie sie alle heißen mögen, diese Texte vor unseren Augen zum Leben erwecken. Es entsteht nicht nur in unserer Fantasie. Wir haben jetzt Kinoregisseure, die Profis sind und diese Bilder vor unseren Augen kreieren und sie graben sich unauslöschbar in die zarten Gemüter unserer Kinder ein. Es ist grauenhaft. Die Sünde wird überaus sündig. Und Freunde, wir sprechen ja nur über Musik. Wir sprechen ja noch nicht mal darüber, was in den Kinos geschieht, was in der Welt der Erwachsenen vor sich geht. Wir sprechen ja noch nicht mal über die Unterhaltungsflut, die heute auf einen einströmt. Wir sprechen nicht über Videospiele wie Ego-Shooter und das ganze Blut und Gedärm. Wir sprechen nicht über Nachrichten und den ganzen Müll, der sonst noch wo passiert. Wir sprechen ja hier nur über Musik. Jesus Christus kommt bald! Ich wüsste nicht, wie das hier noch viel länger gehen sollte, Freunde. Im Ernst? Wenn es heißt, dass vor der Sintflut die Menschen nur noch böse waren den ganzen Tag, ich denke, wir sind fast am selben Punkt. Ist nur Musik. Das ist alles. Ist doch nur Spaß, Christian, nur Musik. Nein. Zieht den Kopf aus dem Sand. Nehmt die Schuppen von den Augen. Amen. Ein anderer Rapper, der immer mehr auch im Mainstream gesendet wird, ist Jay-Z. Finanziell einer der erfolgreichsten Hip-Hop-Musiker und Unternehmer Amerikas. Er ist ebenso wie Eminem dafür bekannt, dass er andere Popsänger in seine Songs mit einbaut, zum Beispiel Beyoncé, die übrigens seine Frau ist. Andere Sänger sind zum Beispiel Rihanna und diese hier, Alicia Keys. Kennt ihr vielleicht den Song Empire State of Mind? Jesus can't save you, light starts when the church in. Came here for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Empty in May, got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient. Worüber spricht er hier? Habt ihr auf den Text geachtet? Zu Beginn? Was war da? Er sagt, das Leben beginnt, wenn die Kirche vorbei ist. Jesus kann dich nicht retten. Und diese Botschaft, die taucht überall auf, immer wieder, denn sie sind nur von einem überzeugt. Tu, was du willst, die Kirche ist ein Witz und Jesus ist nicht real. Und das geht uns in den Kopf, in die Psyche hinein, aber es ist doch nur Musik. Es ist doch klar, liebe Freunde, dass Ungläubige sich verhalten wie Ungläubige. Jay-Z beansprucht ja nicht, dass er Christ sei, im Gegensatz zu seiner Frau Beyoncé mit ihrer widersprüchlichen Botschaft, sondern er macht einfach sein eigenes Ding. Es sollte uns also nicht besonders schockieren, wenn er sagt, Jesus kann dich nicht retten und dieses ganze Zeug, denn er hat ja nie behauptet, er sei Christ. Römer 8, Vers 7 und 8 sagt, dass das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht, und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Und natürlich, wenn man gar keine geistliche Orientierung im Leben hat, kommt man gar nicht erst auf den Gedanken, Gott zu gefallen, es dreht sich nur um das eigene Ich. Wir müssen genau aufpassen, was wir aufnehmen. Und übrigens, es hieß ja, mit MDMA fühlst du dich wie ein Held. MDMA ist ein anderer Name für Ecstasy. Es geht um Drogen und das alles. Darüber hinaus ist Jay-Z auch Plattenproduzent, er hat Nachtclubs und ein eigenes Profi-Basketballteam. Er hat eine eigene Modelinie namens Rockerwear, und wenn ihr sein Sweatshirt anschaut, dann wird es euch interessieren, dass sein eigenes Kleidungsstück eine ganz bestimmte Aufschrift trägt. Tu, was du willst. Er glaubt an die Philosophie von Crowley. Ein starkes Stück, oder? Es geht einfach immer weiter und weiter und weiter. Meine Marken sind ein Teil von mir. Nun, auf einigen Kleidungsstücken befinden sich Freimaurersymbole. Das allsehende Auge, die Pyramidenstruktur. Und er benutzt verschiedene dämonische Bilder. Hier ein Auge, das allsehende Auge. Hier eine Mütze mit dem Horusauge. Das sind natürlich alles okkulte Symbole. Und hier auf dem T-Shirt werdet ihr feststellen, dort steht Meister der Kunst. Man versucht gar nicht mehr, das zu verstecken. Er verkauft T-Shirts mit ganz offensichtlich okkulten Abbildungen. Es ist, wie Anton LaVey gesagt hat, die Satanskirche und die Satansbibel werden heute besser angenommen, weil die Leute viel eher bereit sind, das Ganze zu akzeptieren. Warum? Weil seine Evangelisten die ganze Vorarbeit geleistet haben. Und überall ist das zu beobachten. Show Me What You Got, sein Plattencover. Und ihr seht hier ein Dreieck, das er formt, und da leuchtet das Licht hindurch. Das ist sein Symbol, das Dreieck. Hier ein anderes Beispiel, wo er durch das Dreieck hindurch schaut und das Foto genauso aufgenommen wird, dass sein Auge in der Mitte erscheint. Ständig begegnet einem dieses Zeichen. Hier macht er es auf einem seiner Konzerte. Hier steht er mit einigen anderen Sängern zusammen, Rihanna, Kanye West. Was heißt das? Was machen die da? Haben sie nur einfach gesagt, oh, das ist aber ein cooles Zeichen? Bitte, Freunde. Und voilà, noch ein Bild. Und dann natürlich seine Versammlung. Hier, alle geben dasselbe Zeichen zurück. Aber es ist nur Musik. Mach dir keine Sorgen. Viele andere Bands, so wie Iron Maiden, Earth, Wind and Fire, haben auf ihren Plattenalben solche Symbole. Und ihr könnt hier sehen, hier wieder die Pyramide auf dem Cover von Earth, Wind and Fire. Und dann schaut euch die ganzen Leute an. Da sind Christina Aguilera, MC Light, A-Rod, Rihanna. Warum machen sie alle diese okkulten Zeichen? Freunde, sie senden eine Botschaft an die Eingeweihten. Das ist es. Weitere satanische Symbole. Rihanna. Das ist ihr Album Dark Angel. Hier noch einmal Rihanna. Und sie trägt an ihren Fingern verschiedene Ringe. Mit Baphomet drauf, mit einem Schädel, mit einem Ziegenbock. Ich habe keine Ahnung, warum sie so angezogen ist, aber es ist schon interessant. Weitere Musiker sind Gene Simmons von Kiss, die Beatles. Snoop Dogg, Pink,
Neo,
Madonna,
Beyoncé.
Und sie machen dieses Zeichen, der Ziegenbock, ein Symbol für den Teufel. Und dieses Zeichen, 666. Sie machen alle dieselben Zeichen, das geschieht ganz bewusst. Es gibt noch andere satanische Symbole, hier zum Beispiel Bono. Eine kreative Pose, könnte man meinen. Aber warum decken so viele Künstler ein Auge ab? Warum diese Pose, die aussieht wie das allsehende Auge? Nun, Freunde, das geschieht nicht durch Zufall. Man sieht es immer und überall wieder. Glaubt ihr wirklich, die sind alle so einfallslos? Das ist nicht irgendein Herdentrieb, es ist Teil ihrer Philosophie, an die sie glauben und die sie leben. Und sie wollen, dass wir wie sie werden. Eminem, Busta Rhymes, Lady Gaga. Satanische Symbole, wo man hinschaut. Hier ist Christina Aguilera, Justin Timberlake, Paramore. Schaut es euch an, was macht er denn dort? Sagt er, hey, ist alles okay hier? Nein, das ist eine ganz gezielte Pose. Er macht die 666 und schaut mit einem Auge durch. Sie senden eine Botschaft. Es ist nicht, als würde jeder auf einmal auf die Idee kommen, hey, wir machen jetzt das und wir machen das und wir decken unser Auge ab. Nein. Das würden wir gerne glauben, weil wir nicht denken wollen, oh, diese wunderbaren Sänger. Ich frage mich, warum liegen die Massen den Leuten zu Füßen, nur weil sie singen können? Kapier ich nicht. Die Leute kommen sogar zu mir, wenn ich singe und oh, und ich bin doch nur jemand, der singt. Mach das nicht. Amen. Wie kommt das denn? Es ist doch nur Gesang. Pipifax. Aber wir stellen die Leute auf einen Sockel und verehren sie. Wir wollen wie sie sein, wie sie reden, uns anziehen, wie sie posieren. Oh, Junge. Das geht echt unter die Haut hier. Was ich euch hier erzähle, ist ja nur ein Bruchteil von meinen Recherchen. Ich muss wahrscheinlich mal ein ziemlich dickes Buch schreiben. Snoop Dogg und die Namen hören einfach nicht auf. Jim Jones, Lil Wayne und Beyoncé. Beyoncé trägt jetzt einen Baphomet-Ring. Ihr könnt das hier sehen in der Vergrößerung. Also, man fragt sich, was soll denn das jetzt? Weil sie einen unbekehrten dämonischen Mann hat und der Mann hat sie bekehrt und nicht umgekehrt. Das ist der Grund. Ihre eigene Musik hat sie bekehrt. Und dann eine Lady, die nur so trieft von okkulten Symbolen, ist niemand anders als Lady Gaga. Irgendwas hat diese Frau. Und sie hat eine enorme Anziehungskraft auf Weltmenschen und sogar auf Christen. Irgendwas fesselt sie und sie hören ihre Musik. Madonna sagte dem Rolling Stone Magazin, dass sie sich selbst wieder sieht in Lady Gaga. Lady Gaga kommentierte den Vergleich zwischen ihr und Madonna mit folgenden Worten. Ich möchte nicht anmaßend klingen, aber mein Ziel ist, die Popmusik zu revolutionieren. Die letzte Revolution fand vor 25 Jahren durch Madonna statt. Die Zeitschriften Time und Forbes zählten Lady Gaga beide zu den 100 einflussreichsten Persönlichkeiten auf der Welt. Ich habe den Artikel zu Hause, ich habe das gelesen. Da geht es um solche einflussreichen Leute wie Barack Obama, die die Welt wirklich geprägt haben. Die Leute mit dem weltweit größten Einfluss, und sie wird dazu gezählt. Im Forbes-Magazin schaffte sie es außerdem auf Platz 7 in der Liste der 100 einflussreichsten Frauen der Welt. Lady Gaga sagte, meine Kunst ist Befreiung. Ich möchte euch befreien. Wonach klingt das? Tu, was du willst? In voller Blüte? 5. Februar 2008, in der New York Times. Es ist wohl bekannt, dass Musik Heranwachsende stark anspricht und die Identitätsfindung wahrscheinlich mehr beeinflusst als irgendeine andere Unterhaltungsform. Die Wirkung von Liedtexten. Die heutigen Poptexte werden immer unverblümter. Eine Studie an 14- bis 16-Jährigen ergab, dass sie rund 40 Stunden pro Woche Musik hören. Jetzt eine Frage an euch. Glaubt ihr, dass unsere christlich erzogenen Kinder weniger hören? Nein. Meint ihr, dass sie zumindest dieselbe Zeitdauer mit dem Wort Gottes verbringen? Nein. Das wären ja 80 Stunden in der Woche. Aber wenn wir nicht genügend Zeit mit dem Wort Gottes verbringen und dann nicht einmal ein Ausgleich hergestellt wird zu unseren weltlichen Beschäftigungen, dann ist doch klar, dass wir ein Defizit haben. Und selbst wenn es sich die Waage halten würde, dann müssten wir immer noch die Frage stellen, Herr, bin ich eigentlich ein geistlicher Hund oder ein fleischlicher? Ich füttere ja beide. Aber Freunde, wenn wir uns hinsetzen und 40 Stunden in der Woche unseren Geist mit solchen Dingen füttern, und da geht es ja nur um Musik, da ist ja noch nicht mal der ganze Internetmüll drin und Fernsehen und Kino. Ich wüsste gar nicht, wie man das unterbringt. Freunde, hier wird ein massiver Bekehrungsprozess vorangetrieben. Musikkonsum spielt in ihrem Leben eine große Rolle und beeinflusst besonders ihre Selbstfindung. Negative Einflüsse aus der Musik haben sehr direkte Auswirkungen auf Heranwachsende. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir verstehen müssen. Das Frontalhirn eines Kindes ist noch nicht voll entwickelt. Und wir als Eltern übernehmen jetzt die geistliche Rolle, sozusagen ihr moralischer Kompass zu sein. Doch statt dass wir uns aktiv für unsere Kinder einsetzen, machen wir den Fernseher, die Videospiele und die Musik zu unseren Babysittern. Mit dem Ergebnis, dass in den jungen und empfänglichen Jahren, wo der Charakter wirklich geformt wird, er das Bild des Teufels erhält. Ich glaube, so eine Generation wird Schlangenbrut genannt. Schauen wir uns noch einige weitere Beispiele an. Wir werden bald durch sein. Manche junge Leute nehmen sich auch diese junge Frau hier zum Vorbild. Einige Kleine sagen jetzt, oh nein, Hannah Montana. Oder genauer gesagt, Miley Cyrus. Wer das nicht kennt, das ist eine Show von Walt Disney. Man verfolgt das Leben von dieser jungen Frau hier, Miley Cyrus, die gleichzeitig auch Hannah Montana ist. Also links auf dem Bild ist sie ein normales Mädchen namens Miley Cyrus und rechts schlüpft sie in die Rolle von Hannah Montana als Sängerin. Ja, und übrigens, Miley Cyrus, das ist sie tagsüber, diese Person, und in der Nacht schlüpft sie in ihr zweites Ich. Ein zweites Ich. Aber jetzt ist es ein kleines Kind, das in die Rolle schlüpft. Und das ist ihr Nachtleben als Rockstar. Und diese Show steht unter dem Motto, das Beste aus beiden Welten. Oh, du kannst das Beste aus beiden Welten haben und du wirst immer noch in den Himmel kommen. Mach dir keine Sorgen, denn eigentlich ist sie ja nur ein gewöhnliches Mädchen. Aber wenn sie will, dann wird sie zu einem berühmten Rockstar. Die Handlung ist natürlich frei erfunden, also schauen wir mal in das echte Leben von Miley. Und das gleiche Muster läuft ab. Wir beginnen mit diesem jungen Mädchen, das wunderbar singt. Und ihre Fans nimmt sie natürlich alle schön mit. Und na klar, die kleinen Girlies wollen wie sie sein. Sie hat Kleidung, sie hat Schuhe, sie hat Make-up, sie hat Täschchen. Alles à la Hannah Montana. Sie hat Millionen von Anhängern. Und sie ist ein weiteres Mädchen, das so ganz lieb und süß begonnen hat. Aber auch sie wandelt sich. Hier ihre letzte CD mit dem Titel Nicht zu zähmen. Das gleiche wie mit Christina und Britney. Derselbe Weg, der direkt ins Verderben führt. Hier ist einer ihrer Songs mit dem Titel Wer besitzt mein Herz? Ein neuer Song von ihr, den ich sehr interessant fand. Hören wir uns das also an und danach sprechen wir darüber. Und meine Aufgabe für euch, während wir uns diesen Song anhören, ist, stellt euch mal die Frage, an welchem Ort befindet sie sich wohl gerade? Habt ihr den Text verstanden? Wem gehört mein Herz? Ist es Liebe oder nur künstlich? Anders gesagt, ich weiß nicht, bin ich nur von der Musik beeinflusst oder ist es wirklich Liebe? Nun, es gibt ein Musikvideo zu diesem Song. Und was glaubt ihr, wo sie sich befindet, während sie so singt und tanzt? Wo ist sie gerade? In einer Disco. Genau, es ist eine Diskothek. Was glaubt ihr, mit wem tanzt sie eigentlich? Wer ist so um sie herum? Ein Haufen Jungs und Männer. Falsch geraten. Sie tanzt die ganze Zeit fast nur mit Mädchen. Ich tanze auf dem Parkett mit dir und wenn du meine Hand nimmst, dreh ich durch. Die Musik sagt mir, was ich fühlen soll. Jetzt mag ich dich, doch ist es echt? Wenn wir gute Nacht sagen, weiß ich nicht, ob es richtig ist. Also worüber denkt sie nach? Über eine homosexuelle Begegnung. Ist doch nur Musik. Nein, das stimmt nicht. Ich fühle dich durch meine Adern kommen. Will ich dich oder ist die Musik schuld? Oh oh, jetzt plaudert sie's aus. Wer hat mein Herz? Ist es Liebe oder Kunst? Denn wie du deinen Körper bewegst, hat mich verwirrt und ich weiß nicht, ob es der Beat ist oder ob es funkt. Also ständig halten sie der Sinnlichkeit und Sexualität vor die Nase, immer und immer wieder. Und dann kommt ein junger Mann wie hier, Justin Bieber. Oh nein! Ja, ich weiß, da trete ich den Leuten auf die Zehen. Und er hat diesen Song Baby. Okay, er ist ein Junge, singt über Liebe und Baby, Baby und das alles. Und alle kleinen Mädchen, oh, ich möchte mit dir zusammen sein. Also echt, wenn ihr ins Internet geht und nach Bieber-Fans sucht, das ist unglaublich. Sie sitzen da und sie glauben, also es ist wirklich nur zum Weinen. Es ist zum Heulen, was diese Leute machen. Sie zerreißen die Herzen unserer Kinder. Sie stehlen ihnen das Herz und treten drauf rum. Und das Traurigste ist ja, man kommt gar nicht an sie ran bei den Konzerten. Ich dachte, ich könnte ihn zumindest mal berühren. Wie nennt man das? Götzendienst? Ja, das ist es. Und was weiß eigentlich ein kleines Kind von der Liebe? Gar nichts. Nicht einmal erwachsene Männer wissen viel über Liebe. Oh. Nun, hier. Oh, hier sind ein paar Fans von ihm. Die stehen da rum, er läuft einfach lang an der Reihe. Und die Kids, oh, er hat mich berührt. Ich werde nie wieder meine Finger waschen. Wo ist das Klebeband? Ich muss es konservieren. Ich muss es abdecken. Ich. Oh. Sorry. Aber genauso passiert es. Das ist doch lächerlich. Der Junge, der hat doch nicht mal eine... Nee, das lassen wir jetzt. Hier sind einige seiner Songtitel. Baby, ich lass dich nicht los. Ein weniger einsames Mädchen. Lieblingsgirl, lieb mich. Kann ohne dich nicht leben. Nimm mich und lieb mich. An deiner Seite, geliebte Ausreißerin. Es ist ständig nur dieses Thema. Und die kleinen Mädchen sitzen da und, oh, Bieber. Sie tragen Shirts. Die kleinen Mädchen tragen Hosen, wo sein Name direkt hier geschrieben steht. Nein, im Ernst! Was läuft hier eigentlich ab? Das ist alles nur Propaganda. Es ist eine Riesenmaschinerie und wir sind nur kleine Zahnrädchen, die dafür noch bezahlen. Es ist schlimm und es widert mich an. Denn es ist vom Teufel. Und wir versuchen unseren christlichen Kindern, unseren jungen Leuten beizubringen, dass sie keine Dates machen. Ich bringe meinen Jungs bei, dass sie dafür zu jung sind. Denn wenn sie noch keine Frau versorgen können, warum sollen sie ein Mädchen ausführen? Versteht ihr den Gedanken? Denn warum macht man eigentlich ein Date mit einer jungen Frau? Es geht doch eigentlich darum, dass man den Partner fürs Leben finden möchte. Natürlich, in der Welt geht's beim Date um was ganz anderes. Da geht's um Küsschen, Küsschen, Streichel, Streichel. Das Umwerben einer Frau, da will man einen Partner fürs Leben finden. Man sucht und man findet eine Person und dann beginnt eine Zeit des wunderbaren und Gott wohlgefälligen Werbens. Wir bringen unseren jungen Leuten bei, bewahrt euch für die Ehe. Und jetzt stellt euch vor, ein junges Mädchen, das diese Bieber-Musik hört, wo es immer nur darüber geht, ich liebe dich, nimm mich, und wo letztlich nur diese Sexualhormone ausgeschüttet werden. Und wir sagen ihr, bewahr dich auf, aber hör ruhig Justin Bieber. Was? Das ist, als würden wir die Pistole laden gegen unsere eigenen Kinder. Aber ich will sie nicht provozieren. Pech für dich, provoziere sie. Wenn du willst, dass sie im Himmel sind. Amen. Wenn meine Kinder sowas hören wollen, ist die Antwort ein eindeutiges, unmissverständliches Nein. Nein. Denn ich weiß, was da passiert im Kopf. Ich weiß, was passiert im Körper. Ich weiß, was passiert mit der geistlichen Sehnsucht im Herzen. Sie wird betäubt. Die Antwort ist Nein. Wenn meine Kinder das nicht verstehen, okay. Meine Kinder verstehen es. Sie haben sich das Seminar ungefähr 6 Mal schon angehört. Eigentlich sollte mein Sohn Tyler hier vorne stehen und predigen. Amen. Ja, wir denken wirklich darüber nach, dass der Tyler so ein kleines Seminar zusammenstellt für die ganz Jungen. Ich glaube, das hätte ziemlich Wirkung. Ein anderes seiner Alben, Kiss and Tell. Wisst ihr, wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt, dann wird einem ziemlich schnell klar, warum es so ein Kampf ist, sich reinzuerhalten. Wir haben Jungs in diesem Alter. Sie singen unseren kleinen Mädchen in die Ohren. Und wir machen es ihnen damit so schwer, ihre gerade aufblühenden Leidenschaften zu beherrschen. Hier einer seiner Texte. Ich sehe es schon, Mädchen, brauchst nichts zu sagen. Deine Lippen rufen mich, als wollten sie was tun. Entschuldigung, er ist doch gerade mal Teenager. Ich fühle die Chemie, yeah, du stehst auf mich. Ein kleiner Kuss ist ganz sicher möglich. Hab dich ein paar Mal gesehen, paar Mal mit dir geredet. Seither denke ich an dich, hab einiges beobachtet. Bist ein flinkes Mädel, könntest mein Mädel sein. Spiel nach den Regeln und du kriegst, was ich gebe. Sei nur still darüber, bewahre Schweigen. Und was wir tun, bleibt einfach unter uns. Baby, ich weiß, du fühlst dich wohl, mit mir zu schaukeln, aber ich will nicht, dass du es rumerzählst. Hast mir den Kopf verdreht mit diesen Lippen, also sag's keinem Kumpel, sag's nicht deiner Mama, sag's keiner Freundin, werd dich gut behandeln, nur behalt es für dich und du kriegst alles von mir. Und die kleinen Mädchen hören sich dieses Zeug an. Unglaublich. Und sogar Jungs hören sich das an. Ich habe keine Ahnung, warum ein Junge sowas toll finden sollte. Habt ihr euch darüber mal Gedanken gemacht? Ein Junge säuselt anderen Jungs sowas ins Ohr? Nein, danke. Kein Wunder, dass er überall auf der Titelseite ist und man spricht in den Magazinen vom Bieberfieber. Mit Schlagzeilen wie Justin über Girls, 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 Kiss and Tell. Sein Dating-Tagebuch. Und Freunde, er ist nur ein Teenager-Junge. Es ist verrückt. Und hier ist die nächste, Taylor Swift.
Oh nein, nicht Taylor Swift.
Ein süßes Mädchen, verglichen mit anderen, über die wir bereits gesprochen haben, scheint es fast albern, jetzt auf sie zu sprechen zu kommen. Naja, das ist eben so eine Grauzone. Bei Leuten wie XXX Tina sagt jeder, das sollte man nicht hören, natürlich. Ist doch klar, oder? Britney und Miley Cyrus, okay, das verstehe ich. Aber Taylor Swift, sie ist doch so ein süßes Mädchen. Sie lebt immer noch bei Mama und Papa, wirklich. Multimillionär, aber lebt bei den Eltern. Aber diese Art Soft Rock oder Country Musik, or your Bruno Mars, Keith Urban, Lady Antebellum, Rascal Flatts oder Josh Groban, die gehören alle irgendwie zu dieser Kategorie. Und diese Musik ist auch sehr beliebt unter Christen, ganz besonders bei den Teenager-Mädchen. Das wäre so der Stil Musik, über den meine Frau gesprochen hatte im ersten Vortrag, wenn sie über etwas hinwegkommen wollte, irgendeinen Schmerz, oder wenn ein Junge sie nicht gebührend beachtet hatte. Seinen Gefühlen nachgehen durch Musik, erinnert ihr euch? Das ist eine Art Musik, die uns eher anspricht und wo wir uns besser identifizieren können auf der Gefühlsebene. Aber was singt sie dann? Achtet mal auf den Text. Also, tut mir leid, aber worüber singt sie hier? Sich in den Garten rausschleichen, ganz still, denn sie würden uns umbringen, wenn sie es wüssten, die Eltern. Schließ die Augen, fliehe mit mir für einen Moment. Tu, was du willst. Selbst in vieler Grauzone, Musikfreunde. Naja, diese Musik ist doch viel braver und zahmer als viele andere Beispiele, die wir uns angehört haben. Der Teufel kriegt freien Zugang. Weil er unter dem Radar fliegt. Denn das zeigt sich im Liedtext. Worum geht es da, dass wir hinausschleichen und etwas tun, was wir nicht tun sollten, nämlich vorehelichen Sex haben? Das sind junge Mädchen, die über solche Themen singen. Und sie ist nicht verheiratet. Ihre meisten Lieder handeln von junger Liebe, Sehnsucht nach Liebe, gebrochenen Herzen, Tränen auf meiner Gitarre, letzter Kuss, ruhelos, das Bild verbrennen, um nur einige ihrer Liebeskummerlieder zu nennen. Das Cover der Zeitschrift Blender sagt über sie, über das Mädchen von nebenan, das seine männlichen Freunde niedermacht und ständig im Radio kommt. Oh oh, sie wird langsam ein bisschen zickiger. Das Glamour-Magazin titelt Die Wahrheit über all die Jungs, über die sie singt. Schauen wir uns noch ein paar andere Liedtexte von ihr an. Du standst mit mir im Flur, meine Hände zittern, sonst bin ich nicht so, aber du ziehst mich rein. Und ich werde etwas mutiger. Es ist der erste Kuss, makellos, ganz besonders, furchtlos. Unser Lied ist die zufallende Eingangstür. Spät rausschleichen, an dein Fenster tippen. Wenn wir telefonieren und es spät ist und du ganz langsam sprichst, weil es spät ist und deine Mutti weiß es nicht. Fang mich mit diesen grünen Augen, Baby. Das Licht wird dunkler. Gib mir etwas. Was? Das mich nicht loslässt, wenn du nicht bei mir bist. Meine Finger fahren durch dein Haar. Sehe, wie die Lichter verrückt spielen. Schau mich immer weiter an. Es ist gerade falsch genug, um sich richtig anzufühlen. Führ mich die Treppe hoch. Flüster leise und langsam. Ich bin gefesselt von dir, Baby, wie ein Feuerwerk. Das sind die Songs, die heute akzeptiert werden. Aber es geht um die erste ungebührliche Begegnung. Und der Titel dieses Songs war Funkenflug. Wir müssen als Christen hier filtern und nur das auswählen, was unsere Gedankenwelt positiv beeinflusst. Meint ihr nicht auch? Wir müssen darauf achten, dass wir nicht kritiklos alles in uns aufnehmen, was ein Musiker bietet, nur weil er einige gute Songs macht. Zum Beispiel Carrie Underwood. Sie ist in der weltlichen Musikszene, aber sie ist eigentlich Christin. Und einige ihrer Songs sind auch christlich, zum Beispiel Jesus Take the Wheel. Also vom Text her ein super Lied. Da gibt es kein Problem mit dem Text, denn Jesus sollte das Steuer in der Hand haben, nicht wahr? Der Rhythmus ist natürlich eine andere Geschichte, da haben wir die polyrhythmischen Elemente und die ganzen Probleme dann mit der Wirkung auf das Frontalhirn, Organismus, Sexualhormone und alles, was wir so behandelt haben. Die Botschaft der Worte ist also gut, aber die der Musik weniger. Doch auf derselben CD findet sich auch ein Song Before He Cheats, bevor er fremd geht. Und da geht es nur darum, es dem anderen heimzuzahlen. Du hast mir wehgetan, ich tue dir weh. Ist das ein biblisches Prinzip? Nein. Da ist was Heftiges in diesem Song. Oh, auf einmal ist sie das rachsüchtige, böse Mädchen. Sie ist auch nicht sehr nett angezogen, sozusagen. Und jetzt schaut euch das Auto an!
Autsch!
Das bedeutet nicht gerade, der präfrontalen Kortex zu erlauben, meine Handlungen zu bestimmen, wenn ich sage, ich will mich rächen, während Gott sagt, die Rache ist mein. Nein, das ist vielmehr, ich werde tun, was ich tun will, auch wenn Gott was anderes sagt, auch wenn es vom Grundsatz falsch ist, denn er hat mir so wehgetan. Der rote Faden von Tu, was du willst, findet sich überall. Das ist Futter für den fleischlichen Hund. Es passt einfach nicht zu dem neuen Menschen, den Gott in uns schaffen will. Zurück zum Buch Pursuit of Holiness. Wir sind fast durch. Unsere Verantwortung ist, bewusst über unseren Gedanken und Gefühlen zu wachen, damit sie nicht ungewollt beeinflusst und Wünsche geweckt werden. Tun wir unseren Teil, werden wir erleben, dass Gottes Geist seinen Teil tut und uns heiliger macht. Heute, tu, was du willst, ist in voller Blüte. Die Medienflut hat die Menschen für die Sünde total abgestumpft. Heute wird darauf gepocht, dass wir doch ein ganz christliches Land seien hier in Amerika. Doch diese Art Christentum hat kaum noch etwas zu tun mit den hohen Maßstäben, die wir in Gottes Wort finden. Vielleicht sagst du, aber Christian, ich höre keine weltliche Musik, ich höre nur christliche Musik. Nun, das Problem ist, dass die meiste christliche Musik von heute viele Aspekte hat, die es für einen informierten Christen schwierig macht, sie anzuhören. Also, wollt ihr selbst hören? Jetzt trete ich schon wieder Leuten auf die Füße. Darf ich? Gott sei Dank. In christlicher Musik geht es vor allem um die Botschaft. Und wenn die Musik auf irgendeine Weise die Botschaft stört oder überlagert, dann kriegen wir ein Problem. Wenn es zu schnell ist, ihr erinnert euch, wir hatten den Bereich Rhythmik behandelt, wenn es zu langsam ist, zu komplex, die falsche Tonart, falscher Rhythmus und so weiter. Der Punkt ist, dass die Musik den Text, die Botschaft unterstützen sollte und es sollte uns erheben als Christen zum Thron Gottes. Und jetzt hören wir. Das funktioniert auch rein a cappella, wenn man will. Boom, ba-boom, ba-boom, ba-boom. Das Klatschen und Stampfen, boom, ba. Und jetzt bitte ganz genau zuhören. Hört hin. Seid ihr in Gedanken bei Christus oder zieht euch die Musik in ihren Bann? Ist alles christlich. Und immer dieselbe Voodoo-Polyrhythmik. Aber ich mag dieses tolle Gefühl. Yeah. Ich bete gerade Gott an. Nicht wahr? Amen. Und was sagt ihr dazu? Gibt es da Probleme? Oh ja. In den nächsten zwei Vorträgen werden wir uns gründlich beschäftigen mit der modernen christlichen Musikszene CCM. Und ich glaube, da werden euch einige Lichter aufgehen. Gottes Wort erklärt in Römer 12, Vers 2, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Freunde, es ist Zeit, unser Leben Gott zu weihen und nicht länger mit der Musik des Teufels zu spielen. Es ist wahr. Denn Gott sucht nach einem Volk, das gerade steht, auch wenn der Himmel einstürzt. Er sucht nach einem Volk, das bereit ist zu sagen, nein, Vater, nicht mein Wille, nicht des Teufels Wille, nicht Anton LaVey's Wille, nicht Crowley's Wille, sondern dein Wille geschehe. Hört nicht auf des Teufels Marschmusik in den Abgrund, aus dem niemand zurückkehrt, sondern möge Gottes Musik euch begleiten, bis hinein in die Perlentore. Der Teufel geht aufs Ganze, aber Gott auch. Und es ist Zeit, sich auf seine Seite zu stellen. Amen. Nun, ich weiß nicht, ob einige unter uns sind, die Entscheidungen getroffen haben über Musik, die nicht das Beste waren. Ich bin sicher, dass die meisten von uns betroffen sind. Doch wir wissen, wenn wir zu Gott kommen und sagen, Herr, da bin ich. Ich habe einige Fehler gemacht. Bitte vergib mir und gib mir die Kraft und Stärke, von nun an ein neues Leben zu führen, dann sind wir frei von jeder Verdammung. Amen. Würdest du gerne mit mir zusammen ein Gebet sprechen, wo wir uns Gott weihen und neu für ihn entscheiden? Wenn ja, dann lade ich dich jetzt ein, aufzustehen. Gott sei gelobt. Wisst ihr, was jetzt gerade passiert? Ich glaube, die Engel singen. Amen. Was für ein herrlicher Gedanke. Und es wird uns gesagt, dass Gott über jeden reuigen Sünder singt. Also geben wir Gott heute Abend einen Grund zu singen. Was meint ihr? Bete in deinem Herzen jetzt einfach mit. Wenn du nicht willst, ist das auch okay. Kein Problem. Vielleicht bist du noch nicht so weit. Doch hoffentlich werden die Samen aufgehen und Frucht bringen und dein Leben verändern. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir haben jetzt sehr viel besprochen zusammen. Wir haben eine musikalische Reise gemacht und mit Musik begonnen, die so herrlich und schön klingt, und sind schließlich bei einer Musik gelandet, die so hässlich ist, so sinnlich, so offen satanisch. Herr, alles, was wir heute gesehen haben, möge es unsere Herzen berühren. Aber ich bitte dich, dass, was wir hier gehört haben, die ganzen Clips, dass es unsere Seelen nicht belastet oder verfolgt. Vielleicht hat es auch böse Erinnerungen wachgerufen und ich bitte dich, Herr, durchtrenne all diese Fesseln. Und Herr, ich bitte dich, wenn wir innerlich am Ringen sind, dir das alles zu übergeben und einige sind sicher am Kämpfen, dann mach uns einfach willig. Mach unseren Willen neu, damit wir dir gehorchen. Vater, wir übergeben alles dir. Und wir möchten sagen, hier sind wir. Sende uns als Lichter in diese Welt. Vergib uns unsere Sünden. Reinige uns von aller Ungerechtigkeit und hilf uns, ein neues Leben zu führen. Und gib uns den Mut, alles Notwendige auszureißen. Bitte, Herr, möge dies der Tag sein, wo diese Adventgemeinde in Albuquerque, New Mexico, in Feuer gerät durch den Heiligen Geist, weil wir bereit sind, jetzt auf deine wunderbare Stimme zu hören und nicht länger auf den Teufel. Wir bitten es im Namen Jesu. Amen. Gott segne euch.